Herzlichen guten Morgen, Efretikon. Guten Morgen, Zürich. Wie geht's euch? Schön, dass ich wieder da sein. Ich habe mich gefreut, zum ersten Mal persönlich hier in diesem wunderbaren, schönen Lokal zu sein. Ich habe dem Tarun gesagt, es erinnert mich an die Eishockeyhalle von Davos. Die hat auch so wunderbar schöne, geschwungene Holzbalken und ja, also ich gratuliere wirklich, fantastisch. Jetzt darf es wachsen, jetzt darf es zunehmen und bis irgendwann mit 2 und 3 Gottesdiensten am Sonntag müssen da Hand haben, weil einfach zu viele Leute kommen. Das wünsche ich mir für euch und das ist mal so eine Glaubensansage. Wenn man so von der Autobahn rausfährt und da nicht wie die meisten einfach so einen Rollstopp machen, sondern wirklich anhalten dort vorne, weil die Polizei ja häufig vorne steht. Und man schaut es ein bisschen genauer an, dann steht Energiestadt Efretikon. Oder Efretikon Energiestadt. Und ich denke, wow, was ist das für eine Ansage? Ich kenne jetzt nach 30 Jahren Christsein, kenne ich eine Energie, wo wirklich funktioniert. Das ist die Energie und Kraft vom Heiligen Geist. Und wenn ich unterwegs bin in diesen Ländern und muss sagen, wow, wenn nicht der Geist Gottes wirken würde, auf eine Art und Weise, dann könnte man wirklich verzweifeln in dieser Welt. Aber gerade dort, wo Not und wo Katastrophen sind, wo Krieg ist, wo die Finsternis dermassen stark ist, darf ich immer wieder sehen, dass der Geist Gottes stärker ist. Immer wieder, wo der Teufel versucht, irgendetwas kaputt zu machen, ist Gott derjenige, der den Plan A hat. Wenn der Teufel den Plan A hat, dann hat Jesus den Plan AAA, AAA. Dann weiß er, dass wenn er etwas kaputt macht auf der einen Seite, kann er die Not gebrauchen, um die Herzen der Menschen zu erreichen. Wir leben in einer Zeit, wo täglich zwischen 300.000 und 500.000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Wir sind gerade im Mittleren Osten, in der muslimischen Welt, sind wir am Wirken oder sehen der Geist Gottes am Wirken, wie er noch nie gewirkt hat, seit es Menschheitsgeschichte überhaupt gibt. Ich meine, während Jahrzehnten haben wir gebetet, dass der Geist Gottes auch die Menschen erreichen und nachdem, dass im 2011 der arabische Frühling gestartet hat, wo unterdessen zum arabischen Albtraum geworden ist, kann man sagen, sind die Menschen dermaßen von Religion enttäuscht und gesättigt, dass sie mit ihren Herzen offen sind und suchend. Wie gibt es Linderung für meine Not? Wie kann ich irgendwie Hilfe bekommen? Gibt es überhaupt einen Gott, der eingreifen und helfen kann? Da möchte ich gleichzeitig auch Danke sagen für all die Gebete. Danke Tarun, Stefanie und früher Heidi und Heidi, wie ihr regelmäßig eure Gebetskämpfer zusammenziehen und für uns einstehen im Gebet. Und ich kann sagen, ohne dass regelmäßig Leute für uns beten würden, wären, glaube ich, einige von uns gar nicht mehr im Leben. Mir ist dermaßen immer wieder so in gewissen Situationen ausgesetzt, wo man denkt, wenn jetzt nicht Gott eingegriffen hätte, wenn jetzt nicht Gott seine Hand über einem gehabt hätte, dann wäre es aus die Maus. Wir haben in Syrien, in Kobane, haben wir immer wieder auf dafür gebetet, dass dort das Evangelium darf weitergehen. Wir haben ja dort vom Bürgermeister Freiraum bekommen, zum Evangelisieren, zum Kirche bauen, christliche Schule aufbauen, zum eine Klinik haben. Und vor 3 Tagen bekomme ich ein Telefon von unserem Projektleiter. Und der Projektleiter sagt, da kommt ein älterer Mann mit seinem erwachsenen Sohn. Der erwachsene Sohn ist seit 7 oder 8 Jahre alt, sind so im Alter von euch Jungs da drunten. Also die ganz Jüngsten. Nein, sie sind schon älter, sorry. Das ist jetzt voll daneben gewesen. Also so wie das Mädchen da drinnen, wie alt bist du? 10? Okay, denn ja, die ganzen Jungen sind wahrscheinlich nicht da. Also im Alter von 8 ist auf jeden Fall der Bub in Syrien ist der taub worden durch eine Krankheit. Er hat nicht mehr reden können, stumm worden, hat nicht mehr reden können. Und Jahrzehnte gehen vorbei und der Vater von dem unterdessen erwachsenen Mann kommt zu unseren Leuten mit seinem Sohn in Kille, in die Jungkille, wohlverstanden, das sind 2, 3 Jahre in Jesus unterwegs, das sind in unseren Augen, wenn das noch so ein bisschen Flip-Flop-Christen, so solche, die gerade so noch die Flaschen abgegeben haben und so langsam anfangen, die richtige Nahrung zu sich nehmen. Der Vater geht mit dem Sohn dorthin und sagt, wir haben gehört, dass euer Gott immer wieder so spezielle Sachen macht. Wir können das zwar nicht erklären, aber man hört das. Es spricht sich umeinander, dass es da einen Gott gibt, der lebt und funktioniert und handelt und eingreift. Und mein Sohn ist seit Jahrzehnten stumm. Tun doch einmal irgendetwas, was ihr Christen so machen. Dann haben sie gesagt, ja, was wir machen, ist eigentlich nicht sehr viel anders, als einfach wir beten. Und Gott handelt immer wieder einmal. Und dann sagt er, ja, dann machen das. Und dann haben sie für den Jungen gebetet, also für den erwachsenen Jungen unterdessen. Und der Vater geht mit seinem Sohn davon und die Gemeinde weiss nicht, was passiert ist. Er schwitzt eine Stunde. Aber Stunden später wird der Mann geheilt. Er kann wieder reden. 3 Tage später ist eine grosse Hochzeit in der Stadt Kobane. Kobane heisst Quelle der Araber, unterdessen immer mehr und mehr Quelle des Heiligen Geistes, auferstanden und jetzt eben. Und an dem Hochzeit geht der alte Mann führen und unterbricht die Hochzeitszeremonie. Hochzeitszeremonie im Mittleren Osten, im Orient, das sind meistens sehr, sehr grosse Sachen, wo an vielen Tagen eine mega Party abgeht. Und dann geht der Vater führen, klopft aufs Mikrofon und sagt, ob er kurz dürfe etwas sagen. Dann sagt, jawohl, nimm dir ein paar Minuten Zeit. Und er hat gesagt, ihr alle kennen ja meinen Sohn. Mein Sohn ist seit der 7, 8 ist er stumm, kann nicht mehr reden. Und ich möchte, Sohn, dass du jetzt führen ans Mikrofon kommst und dem Brutpaar mit deinen eigenen Worten gratulierst zu ihrer Hochzeit. Und natürlich haben alle gestaunt, was soll das? Ein Stummer soll gratulieren am Mikrofon zum Hochzeit. Und er redet mit einer klaren Stimme. Und gratuliert dem Hochzeitspaar zur Hochzeit. Und alle sind erstaunt. Und dann sagt der Vater, schauend, ich bin mit meinem Sohn vor 3 Tagen zu den Christen gegangen und sie haben einfach nur gebetet. Und der Gott der Christen, der offenbar ein unsichtbarer Gott ist, aber ein Gott, der wirkt und der handelt, hat eingegriffen. Nach Jahrzehnten kann mein Sohn wieder reden. Dann hat das ein Journalist von einem kurdischen TV-Sender hat das gehört und macht jetzt ein Interview mit dem und eine Fernsehsendung. Die Fernsehsendung wird ausgestrahlt nachher im Iran, in der Türkei, im Irak, in Syrien und gegen 15 Millionen Menschen werden die Botschaft hören. Und ich denke, das ist eine Ansage, wenn man sagt, die Energie und Kraft vom Heiligen Geist ist die einzige, die die Welt verändern kann. Und es ist gut, wenn wir wissen, wenn denn das Ganze ausgestrahlt wird, in Hunderttausende von Haushalten und Millionen von Menschen hören das, dass der Geist Gottes wirklich in die Herzen ergreift und so der Vater die Möglichkeit hat, endlich die Menschen, die gesucht haben und gesuchend sind, aus dem Orient aus dem muslimischen Raum raus, wo Gott aufrichtig eigentlich suchen, dass der Vater sie in sein Herz herziehen kann. Und sie dürfen Jesus kennenlernen. Also, das ist ein Gebetsauftrag, eine Stadt, wo die Energie fließt. So wie es auf dem Plakat da vorne steht, wenn man vom Autobahn herfährt. Einer der Namen von unserem Gott, das ist der Helfer. Auferstanden und jetzt. Das Erste, was Jesus nach seiner Auferstehung gemacht hat, wo seine Jünger zusammengekommen sind, hat er sie angeschaut und hat sie angehaucht und hat gesagt, empfangend der Heilige Geist. Nachher war er mit ihnen zusammen und hat sich vielen gezeigt und hat 40 Tage über das Königreich Gottes predigt und 40 Tage über apostolische Lehre seinen Leuten verkündet und am Schluss sagt er, und das Wichtigste sagt mir immer am Anfang und am Schluss, dass es niemand vergisst, am Schluss sagt er, und verlönt Jerusalem nicht, verlönt nicht den Ort, wo ihr seid, verlönt nicht euer Gebetskämmerli, bevor nicht Kraft von oben gekommen ist, bevor nicht der Geist Gottes auf euch abgekommen ist und dann ihr ausgerüstet werden mit Kraft, mit übernatürlicher Kraft, um das weiterzuführen, was Jesus auf dieser Erde angefangen hat. Und Jesus hat nachher gesagt im Johannesevangelium, und es ist gut, Leute, es ist gut, dass ich von euch weggehe. Sonst kann der Tröster nicht kommen. Sonst kann der Helfer nicht kommen. Sonst kann der Heilige Geist nicht kommen. Aber wenn der Heilige Geist kommt und in eure Wohnung nimmt, dann werden er meine Werkzeuge sein. Und ich werde euch gebrauchen in Jerusalem, in Samaria, bis an das Ende der Welt. Sonst musst du dir so etwas vorstellen. Stell dir vor, es passiert irgendetwas und du fährst an, zu beten, dass die geistlichen Balken sich bügen und ganz Ephretik und die Energie statt. Kommt unter Kraft vom Heiligen Geist zum Glauben an Jesus. Wow, dann ist das Gebäude zu klein. Das sind gute Nöte, oder, wenn man die hat. Ich finde der Heilige Geist etwas dermaßen Interessantes. Die interessante Persönlichkeit Gottes, wo Jesus gesagt hat, ich gehe zum Vater, ich lohne euch nicht als Weise zurück. Ich schicke euch den Geist Gottes als der Helfer, als der Ermutiger, als der Ermahner, als der Tröster, als der Lehrer, als Rechtsanwalt. Parakletos ist einer von seinen Namen. Parakletos heißt, para heißt nebenhergestellt, nebenbeigestellt. Und Kletos heißt, einer, der herbeigerufen wurde, neben mir zu sein, mit mir zu gehen. Das ist der Geist Gottes. Und der Geist Gottes ist der einzige Gott, der hier auf Erden ist. Der Vater ist im Himmel und Jesus ist zu seiner Rechten. Aber der Geist von Jesus ist hier auf Erden. Und er ist unsichtbar, aber er ist praktisch. Er ist dermaßen etwas von real. Wer von uns hat schon in einem Stossgebet irgendetwas in den Himmel aufgeschleudert und gesagt, Herr, greif ein, aber bitte schnell. Hast schon alle ein Notgebet in den Himmel gerufen. Und bei wem hat es funktioniert? Ich kann gerade beide Hände aufheben. Bei den meisten hat es funktioniert.
Und so häufig ist das auch normal, das ist sein Wesen. Das Wesen vom Heiligen Geist ist, ich bin der Helfer und ich liebe es, euch zu helfen. Das macht er einfach gern. Aber ich glaube, in erster Linie ist der Geist Gottes nicht unser Laufbursche oder unser Knecht, unsere Magd. Nein, er ist Gott, oder? Er liebt es zu helfen, aber eigentlich finde ich, sollte es gerade umgekehrt sein. Und trotzdem liebt er es zu helfen und er hilft weiter. Ich nehme so einmal, zweimal im Jahr nehme ich meine Familie mit in einen Gottesdienst. Und letztes Mal ist es gesehen, gerade kurz vor Weihnachten im 2018 nehme ich meine Familie mit. Und wenn man schon mal die Familie dabei hat und am Morgen, Sonntag, morgen früh auch die Frau, dann redest du jenes und das. Und endlich ist mal Zeit zum Reden, weil die Kleinen sind noch zu müde zum Reden. Sie unterbrechen dich nicht in einer Minute fünfmal. Nein, du kannst endlich mal reden. Und das GPS, mein TomTom im Auto sagt, rechts raus. Und ich schaue rechts und rede mit der Frau weiter und vergesse. Irgendwann sagt das GPS wieder rechts raus. Und dann schaue ich rechts und ich sehe eine doppelte Sicherheitslinie. Und als Schweizer weiss man, man überfährt keine doppelte Sicherheitslinie. Das ist zu teuer oder das Billett ist fort. Kontrollblick rechts, niemand rechts. Ich fahre über die doppelte Sicherheitslinie raus. Und schon bin ich draußen, dort, wo das GPS mich haben will. Und ich sage noch der Frau, wenn jetzt die Polizei hinter mir ist, dann haben wir echt ein Problem. Und wenn du so nach 10 Minuten immer noch den schwarzen Audi im Rückspiegel siehst, das ist der Moment, wo du nicht mehr mit der Frau redest, das ist der Moment, wo du nur noch mit Jesus redest, das ist der Moment, wo du sagst, Herr, lass das nicht Polizei sein, ich flehe dich an, lass das nicht Polizei sein, und in dem Moment macht es rot hinten dran, Stopp Polizei, sofortige Nichtgebetserhörung. Und dann haltest du an, machst die Fenster runter und die reden ja nicht mit dir, die bellen zum Fenster, die Fahrzeugausweis, Führerschein. Du gehst das Zeug raus, woher sind sie unterwegs, was machen sie? Ich bin Pfarrer, ich bin unterwegs in der Predigt. Und dann fährst du auf den Ring und sagst, Helfer, Jesus, Heiliger Geist, du hast gesagt, du lässt mich nicht allein auf dieser Welt. Du schickst den Heiligen Geist mir als Helfer. Jetzt musst du mir helfen in einer realen Situation, wo ich deine Hilfe brauche. Und ich flehe dich an, dass du jetzt mit Lichtgeschwindigkeit hilfst, mir das Wort vor Weisheit und Erkenntnis gibst. Ich mache ihnen da das Fenster runter. Die zwei Kleinen schauen zum Fenster aus mit grossen Augen. Ich denke, vielleicht bewirkt das im Herz von der Polizei etwas. Vielleicht steigt die Barmherzigkeit ein bisschen auf bei ihnen. Und dann kommt der Gedanke, häufig der Gedanke, das leiselige Flüstern von Jesus, vom Heiligen Geist. Das, was dich so rechts überholt, die Gedanken, die links kommen, das sind so die üblichen. Aber wenn etwas rechts kommt, so ungewohnt, dann weisst du, jetzt musst du aufpassen. Das könnte der Herr sein. Dann kommt der Gedanke und ich sage zur Polizei, hören Sie, ich weiß, ich bin schuldig, ich habe eine doppelte Sicherheitslinie überfahren, aber ich flehe Sie an, lassen Sie heute Gnade vor Recht walten und ich verspreche Ihnen, ich werde nachher in der Predigt über Gnade und Recht predigen. Und dann sagt die Polizei, wenn das so ist, dann lassen wir heute Gnade vor Recht walten und das viele Geld, das Sie heute gespart haben, tun sich das in Ihre in Weihnachtsgeschenk für Ihre Kinder investieren. Und ich habe mich bedankt, in der Gemeinde haben wir nachher dann Viertelstunde lang haben wir über Gnade und Recht predigt, haben noch 10 Minuten lang noch für die Polizei gebetet. Und das ist so, das macht der Herr einfach, das erlebt es dir zu helfen. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn wir als Christen wissen, dass eigentlich die Reihenfolge umgekehrt sein sollte, dann hätten wir regelmäßig Grosses zu erzählen. Ich glaube, in erster Linie sind wir berufen, als Söhne, als Töchter vom lebendigen Gott, Gott zu dienen. Wir sollten eigentlich diejenigen sein, die uns zur Verfügung stellen und fragen, Herr, was ist denn dein Weg? Herr, was ist denn dein Plan? Herr, lass mich dir dienen. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, wo ich glaube, die steht symbolisch für das, was der liebe Christi auf dieser Welt sein sollte. Nämlich eine helfende Hand am lebendigen Gott. Das ist in Genesis, 1. Mose, Kapitel 24, die Geschichte vom Abraham, vom Isaac, vom ältesten Diener vom Abraham, vom Eliezer und von der zukünftigen Brut vom Isaac, von der Rebekka. Ich glaube, es ist eine Geschichte für den Vater, für den Sohn und für den Heiligen Geist. Es ist die Geschichte, wo der Abraham schon 140 Jahre alt ist, seine Frau Sarah mit 100 ist gestorben, der Isaac ist 40 und es ist Zeit zum Heiraten. Jawohl, mit 40 darf man heiraten. Mit 40, das ist schon 6 Jahre fast über dem Schnitt vom Durchschnittseuropäer, darf man heiraten. Und der Vater Abraham kommt zum Eliezer und sagt, Eliezer, mein Sohn ist 40, es ist Zeit, dass er die richtige Frau überkommt. Gang und such sie. Aber ich will nicht, dass du eine aussuchst von den Töchtern Kanaans. Nein, ich will eine mit Gütesiegel. Gang runter nach Mesopotamien, das ist das Gebiet von Syrien und Irak heute, und suche mir dort in der Stadt von meinem ältesten Bruder, Nahor, in der Stadt Aram, suche mir dort eine von seinen Enkelinnen aus. Und wenn die eine findest, die passt für meinen Isaac, dann hol sie heim. Und schon macht sich der Helfer, der Eliezer, Eliezer heisst ja, Gott ist Helfer, Gott hilft. Der Helfer, der Diener, er geht aus, der Vater befiehlt etwas und der Diener geht. Und er nimmt sich 10 Kamel und reist 800 Kilometer nach Mesopotamien. Ich weiss nicht, vielleicht weißt du, mit Kamel kannst du 2 Wochen unterwegs sein, ohne dass die saufen. Aber wenn die Teil einmal trinken, dann ist das wie ein Industriestaubsauger. Die saugen dir innerhalb von wenigen Minuten 150 bis 200 Liter auf und dann kannst du wieder 2 Wochen laufen. Und endlich kommt er in der Stadt Aram an, es ist Abend, es ist heiß, unter der brütenden Sonne, in der Wüste draußen macht er seine Kamel an der Quelle an, Kamel dürfen noch nicht saufen und er wartet und er betet. Und sein Gebet ist, Vater im Himmel, schenk, dass diejenige, die rauskommt und wo ich um Wasser bitte, und die sagt nicht nur die, und die sagt, jawohl, dir will ich Wasser schenken, dir will ich Wasser eingeben. Das ist wahrscheinlich diejenige, die du auserwählt hast für meinen Isaac. Und dann wartet er und langsam kommen am Abend dann die Töchter Arams raus und dann kommt eine raus, eine lange, hübsche, blonde, braune, schwarze. Und er schaut sie an und sagt, das ist sie. Er geht auf sie zu und sagt, reich mir etwas Wasser. Und sie nimmt vom Krug von Schultern ab und gießt ihm in eine Schale rein, ein bisschen Wasser rein. Und währenddem, dass Eliezer, Gott ist Helfer, trinkt, sagt die Rebekka zum Eliezer, aber mein Herr, nicht nur dir, aber dir und deinen Kamelen will ich Wasser geben. Nicht nur dir will ich dienen, dir und deinen Kamelen will ich dienen. Ich weiß nicht, hat die Frau gewusst, auf was sie sich einlässt? Tun du mal 10 Kamel, die durstig sind und jeder sauft 150 bis 200 Liter Wasser, tun das mal tränken. Das sind mehrere Stunden Knochenarbeit gesehen. Das sind unter dem, im Schweiße meines Angesichts hat sie wirklich Kessel um Kessel, Stund um Stund aufgezogen. 1,5 bis 2 Tonnen Wasser hat sie diesen Kamel geschöpft. Und das heisst, unter Eliezer ist auf der Seite gestanden und hat zugeschaut, wie sie schafft. Ist der Eliezer ein Macho gesehen? Nein, ist er nicht gewesen. Er wollte wissen, aus welchem Holz ist die Brut geschnitzt? Ist das ein Gummibaum oder ist das echte Schweizer Eiche? Ist das jemand, der dich darauf verlassen kann? Ist das jemand, der sagt, ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein? Ist das jemand, der nach 5 Minuten schon den Kessel in die Ecke wirft und sagt, tränk doch deine Kamel selber? Nein, sie hat gezeigt, sie ist eine Frau, die ein demütiges Herz hat. Weil den Demütigen lässt es Gott gelingen. Es ist eine Frau, die ein dienendes Herz hat. Weil Jesus hat gesagt, wer der Höchste von euch allen sein will. Nicht der mit dem schönsten Titel. Nein, der Höchste von euch allen sein will. Der am meisten Autorität haben will. Der am meisten Einfluss haben will. Der am meisten geistige Schärfe haben will. Der am meisten Kraft haben will. Der am meisten und am nächsten Beziehung mit mir haben will. Der Diener unter euch soll der Höchste von allen sein. Und ich glaube, das ist ein Bild für mich, wie der Lieb Christi sein sollte. Wenn der Lieb Christi es schafft, wird Rebekka am Eliezer zu dienen. Wenn es der Lieb Christi schafft, so wird Rebekka am Vater, am Sohn und am Heiligen Geist zu dienen. Dann investieren wir ins Reich Gottes. Dann investieren wir in den Vater und der Vater wird befehlen und das Wort kommt in Bewegung und der Geist Gottes ist das ausführende Organ hier auf Erden. Dann fängt es einfach interessant werden, wenn wir mit Gott so unterwegs sind. Das heißt im 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6, unter dem neuen Bund. Der neue Bund unter Jesus Christus heißt. Entschuldigung, ich muss die Brille für den. Er hat uns fähig gemacht unter dem neuen Bund. Er, Jesus Christus, höchstpersönlich, er hat dich fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf was, Leute? Sondern auf das Wirken von Gottes Heiligem Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Ist es nicht etwas Schönes? An dem Tag, wo du auf Knie bist, wo du im Herzen glaubst, mit dem Munde bekennt hast, jawohl, Jesus Christus, ich glaube, du bist für mich gestorben, ich glaube, du bist für mich auferstanden, ich glaube, du lebst und du hast das von ganzem Herzen aufgenommen. Glauben heisst ja, umklammern, festheben, nicht mehr loslassen. Du glaubst es in deinem Geist, in deinem Herzen. Dann passiert die neue Geburt. Dann ist es nicht nur eine Kopfbekehrung, sondern von der Geist Gottes in uns anwohnen. Und von dem Moment an, sagt der Geist Gottes, nehme ich dich vom Fundament, wo du gewesen bist, aus der Verlorenheit raus. Ich stelle dich aufs Fundament von der Gnade, wo Jesus Christus selber ist, und ich mache dich zum Diener. Und du wirst ein Diener sein, der lernt, in der Kraft vom Heiligen Geist zu wirken, und dann wirst du einen Haufen Frucht bringen. Wenn du in Jesus bist, wie er in dir ist, wirst du viel Frucht zu bringen haben. Nun haben wir ja den Titel bekommen, du bist über Nacht, vom Moment der Wiedergeburt, bist du ein Diener und eine Dienerin vom Geist Gottes. Unter dem neuen Bund. Den Siegel hast du bekommen, den Titel hast du. Aber jetzt ehrlich gesagt, kann man einfach gerade von heute auf morgen so Werkzeug für Gott sein? Kann man so als Diener schon richtig knackig, knusprig unterwegs sein, wie das Jesus war? Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es solche Leute, aber die meisten, glaube ich, müssen das einfach lernen. Die meisten müssen lernen, sich vom Geist Gottes zu gebrauchen lassen. Ich lasse euch nicht allein. Er ist der Tröster, Lehrer, Diener, Ermutiger, Ermahner. Ich lasse euch nicht allein, aber ihr müsst lernen, auf das sensible, feine Flüstern vom Geist Gottes zu reagieren. Und ich weiss, vor Jahren, als ich noch in Engadin gewohnt habe, hinter den Siebenbergen, bin ich mal an einem Morgen gekommen und habe gesagt, Jesus, ich verstehe, ich bin ein Diener vom Heiligen Geist. Das ist der Titel, den du mir gibst an dem Tag, wo ich auf Knie bin und dir nachgefolgt bin. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich möchte das unbedingt lernen. Und so bin ich dort gewesen und habe gesagt, heute gehe ich auf Schulabend ins Unterengadinerdorf und ich versuche, den nächsten Tag nichts anderes zu machen, nichts auf meiner Agenda, als schlichtweg nur dir zu dienen. Aufmerksam zu sein, was du sagst, und dann mache ich, was du sagst. Mit deiner Gnade, mit deiner Hilfe. Nun, jetzt bin ich dort gesehen, habe gebetet, abbetet, eine Stunde, zwei Stunden sind vorbeigegangen, drei Stunden sind vorbeigegangen, irgendwann habe ich wieder Eindruck, und so redet Gott meistens durch sein Wort, so. Er redet so durch sein Wort, oder ab und zu durch einen Eindruck, oder ein Bild, oder so. Und ich empfinde, wie der Geist Gottes sagt, gang auf die Hochbrücke, wo die Verbindung ist zwischen der rechten und der linken Talhälfte, weil man in einem V-Tal drinnen ist, und die Hochbrücke im Unterengadinendorf, Schulz, das ist so ein Ort, wo sich Leute, die mit dem Leben abgeschlossen haben, häufig oben runterjuckend und sich so das Leben nehmen. Und ich empfinde, jawohl, vielleicht sagt der Geist Gottes, gang auf die Brücke und wart, und vielleicht triffst du so jemanden, verzweifelt, und dann erzählst du der Person von Jesus. Und natürlich, zum herauszufinden, ob der Gedanke von mir war oder von Jesus, dann musst du einfach gehen. Und ich bin gegangen und habe dort auf dieser Brücke eine halbe Stunde gewartet. Nach einer halben Stunde warten kommt niemand. Ja, vielleicht habe ich falsch gehört. Am nächsten Tag dasselbe Prozedere, ich gehe wieder auf die Brücke. Ich gehe wieder auf die Brücke, warte wieder eine halbe Stunde, wieder nichts. Am dritten Tag wieder dasselbe, ich warte eine ganze Stunde auf der Brücke, es kommt niemand. Am vierten Tag habe ich den Eindruck, wie Jesus sagt, so, jetzt bist du dreimal auf die Brücke gegangen, jetzt möchte ich, dass du auf den Pitzlischanen gehst. Pitzlischanen ist 3150 Meter hoch. Du wanderst mehrere Stunden rauf. Nun, jetzt habe ich drei Tage nacheinander offenbar falsch gehört. Die Chance, dass ich das vierte Mal auch falsch gehört, ist relativ gross. Also gehe ich auf den Berg oder nicht? Die Bibel sagt, Gehorsam ist besser als Opfer, also gehe ich rauf. Irgendwie auf der Höhe von 2500 Meter, auf der SAC heute, sage ich, Jesus, ich glaube, 2500 Meter lang und auch. Bin ich dort gesehen und habe stundenlang Wort Gottes gelesen, im Herzen geglaubt, über dem Dorf, über dieser Talschaft proklamiert. Ich habe das Volk gesegnet und gesagt, Jesus, und schenk mir verzweifelte Seelen, die dich nicht kennen, dass sie dich kennenlernen. Und wenn du weißt, wenn du so stundenlang dort oben bist und dann fährst du auch von innen knüllen, du merkst plötzlich, wird das Herzensanliegen vom Vater auch ein Herzensanliegen von dir. Dann bin ich nach Stunden bin ich oben runtergekommen, bin etwas essen, duschen. Ich habe fast schon all meine Gebete vergessen. Ich komme auf die Straße raus und dann kommt die Nachbarin. Die habe ich jahrelang nicht mehr gesehen. Die war knapp über 20. Die kommt auf mich zuzurennen und erzählt mir all ihre Not. Und sagt, Sascha, wir haben uns jahrelang nicht gesehen, aber ich möchte meine Not erzählen. Ich bin als 15-jähriges Mädchen sexuell missbraucht worden. Seither ist mein Leben kaputt. Ich habe angefangen, Drogen nehmen, angefangen, Alkohol nehmen. Jetzt bin ich alkoholabhängig, drogenabhängig. Ich leide unter Magersucht. Ich habe fünfmal habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen. Und das funktioniert einfach nicht. Und ich habe mit dem Leben abgeschlossen und ich weiß nicht, wie es zu funktionieren kommt. Und plötzlich sagt sie, und wieso erzähle ich dir das eigentlich überhaupt? Sag ich, aus dem ganz einfachen Grund, dass du meinen Jesus kennenlernst. Aus dem ganz einfachen Grund, dass du die Quelle vom Leben kennenlernst. Aus dem einfachen Grund, dass du den kennenlernst, der im Hohelied Kapitel 1 sagt, ich bin wie ausgegossenes Salböl. Ich bin der Einzige, der fähig ist, deine kaputte Seele, dein zerstörte Herz, dein verwundete Herz zu heilen, zu reinigen, zu desinfizieren und wieder herzustellen. Und wenn ich ihr erzähle, wie man zu Jesus findet und sie das kurzum begriffen hat, rennt sie davon, wie sie ins Herz rennen kann, geht in ihren Garten knüllt her und nimmt Jesus an. Und ein paar Jahre später ist sie gestorben, ein Folge von der Bulimie und der Drogensucht. Aber woher ist sie gegangen? Ja, zum Daddy, ab in den Himmel, dort, wo jeder von uns mal in Ewigkeit sein wird. Und dann denke ich, ist es nicht so, dass wir, wenn wir anfangen, sensibel werden, so wie die Rebekka auf das Reden vom Eliezer: Mein Herr, wie kann ich dir dienen? Und er sagt, gib mir doch ein bisschen Wasser. Das ist nicht viel, ein bisschen Wasser. Und sie sagt, ey, ein bisschen Wasser, das ist doch nicht alles, was ich dir geben kann. Dir und deine Kamel will ich trinken. Und ich glaube, wenn wir mit einer Haltung von Gehorsam und Demut und Dienstbereitschaft sagen, Vater im Himmel, wie kann ich dir dienen? Ich stelle mich dir zur Verfügung, du kannst mich gebrauchen. Red zu mir, flüstere zu mir. Und wenn er dann redet, Gehorsam ist besser als Opfer, dann versuch herauszufinden, ob es der Herr ist und so wie wachsen als ein Diener in Jesus. Und wenn man so lernt und wächst, dann wirst du immer wieder erleben, dass Gott dich gebraucht als ein Werkzeug in der Not. Es gibt so viele Menschen, die so viel Not haben. Und wer hat ihnen etwas zu erzählen? Also wenn nicht du, dann niemand anders. Es gibt keinen Psychologen, keinen Psychiater, der irgendjemandem irgendetwas erzählen könnte, außer wirklich Jesus, der schlussendlich unter dem Strich die richtige Antwort ist. Ich möchte dir einen kurzen Clip zeigen aus Syrien, aus unserer Arbeit, wo ich einfach kurz nachher erklären möchte, wie der Geist Gottes das Promille Gehorsam genommen hat und mit den restlichen 999 sich verherrlicht hat. Es lohnt sich also, dem Geist Gottes seine Ohren zu leihen und versuchen, so Schritte vom Gehorsam und vom Glauben zu machen, damit Vater im Himmel verherrlicht wird. Wir ernähren in unserem Projekt jeden Tag zwischen 30.000 und 60.000 Menschen mit Brot in Syrien, Leute, die in jensten Flüchtlingscamps aufgeteilt sind. Wir dienen diesen Menschen. Das ist das, was Paulus schon gesagt hat, wenn ihr Seelen gewinnen für Christus, dann macht euch zum Sklaven und zum Diener der Menschen, damit ihr möglichst viele Seelen gewinnen könnt. 1. Korinther 9, 19. Das haben wir gemacht. Wir geben ihnen Brot, die haben sonst eigentlich nichts anderes zu essen, als meistens eben nur das bisschen Brot. Wir haben gesagt, aber Jesus, wie können wir auch dir und deiner Sache, dem Reich Gottes mehr dienen, damit schlussendlich die Menschen dich kennenlernen. Und dann ist man einfach zusammengesessen und einmal gebetet und dann kommt so ein genialer Gedanke, man könnte auf der Rückseite vom Brotpapier könnte man so einen QR-Code drauf tun und wenn man den mit dem Handy scannt, dann hat man alle kurdischen Sprachen und die arabische Sprache drauf und man kann so das Neue Testament lesen und die haben ja den ganzen Tag nichts anderes zu in diesen Camps. So können sie das Neue Testament lesen und viele kommen zum Glauben dadurch an Jesus. Es kürzt sich ein alter Mann auf uns zu, kommt mit seinem knochigen Finger und hat gesagt, sind ihr diejenigen mit der Bibel? Und dann haben wir schon gedacht, jetzt kassieren wir so einen richtigen Zusammenschiss. Und haben wir gesagt, ja, sind wir. Und er hat gesagt, schau, ich habe auf meinem Handy so kleines als Display und ich kann mit meinen schwachen Augen die Bibel nicht mehr so richtig lesen. Da könnten wir nicht bis so gut eine richtige Bibel organisieren, dass ich die Bibel lesen kann. Weil das ist etwas am kostbarsten, was wir überhaupt kennengelernt haben. Das musst du vorstellen. Während Jahrhunderten ist das Gebiet zu gewesen. Du hast dort nichts machen können. Du hast nicht evangelisieren können. Aber durch die Not, die war, die Möglichkeit ist jetzt ja da. Also, so dienen wir dem Geist Gottes. Die Klinik, die kostet ja, und wo unterwegs ist, der Hospitainer, die fahrbare Klinik, mit 5 Ärzten, die 4 unterdessen schon zum Glauben an Jesus gekommen sind, weil sie zu viele Wunder gesehen haben, die ist täglich unterwegs, kümmert sich täglich um zum Teil Hunderte von Leuten. Und wo die Anfrage kam, ist, könnt ihr uns nicht mit so einer Klinik helfen? Dann gesagt, ja, gerne, aber ich meine, von wo soll ich 100.000 Franken haben? Über 100.000 Franken. Ich bin Christ, ich darf nicht stellen. Dann bin ich auch da in Griechenland gesehen, so einem Anlass und so einem Missionsanlass. Und wo ich da ein bisschen meine Slides vorbereitet habe, so ein Gedanke aus dem Nichts raus. Tun so ein Bild von so einer fahrbaren Klinik einbauen. Gehorsam ist besser als Opfer. Auf alle Fälle haben die das gemacht, haben 10 Sekunden das Bild gezeigt und gesagt, wenn jemand noch ein bisschen Glauben hat zum Betten und ein paar Rappen im Hose sagt, dann betten bist du gut für so eine Klinik, die fehlt dort unten. Es hat all die Spitäler in die Luft gejagt, das geht nicht mehr. Das hat Tausende von Menschen, Hunderttausende, die keine medizinische Versorgung haben. Haben es kurz gezeigt, nach dem Anlass kommt in Griechenland jemand auf mich zu und sagt, hey, das hat mich so berührt, ich würde dir gerne 10.000 Franken, 10.000 Euro für das Projekt geben. Ich habe mich ganz anständig bedankt. Im Hinterkopf habe ich gesagt, Jesus, fehlen mir immer noch 90.000. Dann kommt der Zweite und fragt, wie viel hat der vor Ihnen da gegeben? Dann habe ich gesagt, darf ich nicht sagen, aber zu wenig. dann hat er gesagt, dann gebe ich den Rest. Dann hat gesagt, das sind aber 90.000. Dann hat gesagt, dann gebe ich 90.000. Mit einem kleinen Gehorsamschritt von 10 Sekunden sind 98.000 Euro zusammengekommen, also einiges über 100.000 Franken. Und jetzt fährt das Teil da unten und ist unterwegs und erreicht viele, viele, viele Menschen. Viele Menschen werden geheilt, bevor sie zum Arzt kommen, weil unsere Christen, die erst 2 Jahre in Jesus sind, für die draussen beten und Gott heilt. Nicht alle, aber viele. Und dann denkt er vielleicht, um Gottes Willen, was haben die Samichleus dort zu tun? Und so war meine Reaktion. Ich rufe meinem Projektleiter an und sage, hey, F, du bist eigentlich wahnsinnig. Endlich ist Raqqa, Millionenstadt, vom IS besetzt. Endlich ist Raqqa befreit. Und das Erste, was du machst, ist christliche Irrlehre reinbringen, mit deinen Kleusen, mit deinen Bäumen. Dann sagt er, ihr im Westen, ihr denkt einfach zu viel. Wir haben doch keine Ahnung, was es mit euren Bäumen oder mit euren Kleusen zu tun hat. Aber was wir wissen ist, die Stadt ist seit 2 Wochen befreit vom IS. Und überall hat es noch Scharfschützen vom IS drin. Und wir haben eine Proklamation gemacht. Wir sind an 7 Orten rund um die Stadt mit Hunderten von Leuten im Schlepptau und haben an jedem Ort, wo der IS geschlachtet und umgebracht hat, haben wir Gottesdienste gefeiert, dass der Lebendige wieder kommt. Und dann haben unsere 2 Pastoren gesagt, vor laufende Kameras, sind 2 TV-Kameras dort gewesen, die in Millionen, live in Millionen von Haushaltungen gesendet haben. Sie haben gesagt, schaut, überall sind noch Scharfschützen und es ist gefährlich, aber wir gehen auffällig, rot gekleidet, so als Samichleus voraus, mit der Glocke in der Hand, sind sie vorausgegangen, ein paar 100 Meter voraus, und haben gesagt, und wenn jemand verschossen wird, dann sind wir 2 die Ersten, und dann habt ihr Zeit zum Flüchen. Aber falls wir verschossen würden, spielt das keine Rolle, weil wir werden, falls wir verschossen werden, werden wir sofort dort hergehen, wo wir eh schon immer haben wollen, in die Herrlichkeit vom Vater. Wo ist das Problem? Im Westen denken wir, dass wir, weil wir so gute Christen sind, werden wir mindestens 100 Jahre alt und Gott gibt noch einen Bonus von 50 oben drauf. Aber da drinnen, weißt du, heute, wenn du heute Ja zu Jesus sagst, kann es morgen fertig sein. Täglich sind 200 bis 250 Millionen Christen auf dieser Welt, die verfolgt werden. Das ist ein Megapreis und die brauchen unser Gebet. Ich möchte mit einem Zeugnis schliessen. Vielleicht haben das schon mal gehabt, aber gute Zeugnisse sind wie gute Musik. Die höre ich auch mehrmals. Sollte einfach etwas praktisch sein, wie ich kann mehr mit dem Geist Gottes auf dieser Welt unterwegs sein. Das ist das, was 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 16 sagt. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Und ich garantiere dir zu 1000%, wenn du das machst, dann gibst du dem Geist Gottes Raum. Und je mehr Raum du dem Geist Gottes gibst, desto mehr verherrlicht sich der Vater und Jesus in seinem Geist durch dich. Und du fährst auch von Früchten sehen. Ich bin vor Jahren Pastor im Engadin gewesen. Ist nicht immer alles gut gelaufen. Viele Gebete sind über Jahre nicht erhört worden. Ich bin depressiv drauf gewesen, bin enttäuscht gewesen, bin mutig gewesen, habe im Tagesanzeiger schon wieder angefangen, Stelleninserat im Unterland suchen. Und dann kommt die Einladung auf Deutschland raus, zu predigen, so die jungen Leute ermutigen. Und dann habe ich gesagt, Jesus, der Einzige, der heute Ermutigung braucht, das bin ich, aber nicht die anderen. Und so in meinem Selbstmitleid, wo ich mich so richtig eingerieben habe, eingeschmiert habe in Selbstmitleid, habe ich so den Eindruck, wie Gott sagt, ja, dann lese ich meinem Wort. Und dann habe ich angefangen, sein Wort da vorlesen. Was sagt denn er zum Selbstmitleid von uns armen Westler? Und dann lese ich da eben, freuen euch alle Zeit, danken für alles und hören im Gebet nicht auf. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Dann bin ich ins Auto eingestiegen, will losfahren. Si, no. Ein paar Mal versucht losfahren, ist nicht funktioniert. Ich habe richtig anfangen zu schimpfen. Ich dachte, nein, heute ist ja der Tag, wo du machst, was der Herr sagt. Bin ich da zur alten Großmutter, wo ich gewohnt habe, während der letzten 5 Jahre, bevor ich geheiratet habe. Und dann sage ich, hey Jakobea, du hast doch so einen alten Schwede in der Garage. Kann ich den brauchen? Sagt sie, wenn er funktioniert, nimm ihn. Ein alter Volvo, 40 Jahre alt, hellblau, ich steige ein, er funktioniert, Halleluja, ich fahre los durch die Schweiz, gibt Grund zum Loben und Preisen. Ich komme bei Schaffhausen vorbei, bei Teingen über den Hügel, plötzlich fährt das Teil an zu stottern. Ich kann gerade noch im Leerlauf aufs Feld rausfahren und so richtig an zu schimpfen wollen. Bis mir in den Sinn kommt, nein, heute ist der Tag, wo du machst, mal was der Herr sagt. Es ist nicht schlecht, wenn wir ausnahmsweise einfach tun, was der Herr sagt. Wir freuen uns, Halleluja, danke Jesus, dass er nicht funktioniert, dass er irgendwas wird, dass ich, ja, also, es gibt ja noch Handys. Handy, Funkloch, danke Jesus für Funkloch. Ich lobe dich und ich preise dich. Danke dir, Jesus. Es wird langsam dunkel, ich stehe vor das Auto raus und mit lauter Stimme, mit erhobener Hand bin ich dort und sage, Herr, ich lobe dich und ich preise dich und ich danke dir und ich bete dich an. Egal wie die Umstände sind, dann tappt mir einer auf die Schulter und sagt, haben Sie ein Problem? Schnell meine Hände oben runtergenommen. Dann nicht gehört wegen dem Verkehr. Sie, ich habe noch knapp eine Stunde bis zur Predigt und jetzt hocke ich hier fest. Der schleppt mich ab zu einer Garage, Freitagabend nach dem 6. Es ist dunkel, er hängt mich ab, wünscht mir viel Glück, fahrt weiter. Ich stehe vor der dunklen Garage. Was machst du? Freu dich zuerst. Danke, Jesus, dunkle Garage. Danke, Jesus, Freitagabend nach dem 6. Und ich lobe dich und ich preise dich. Und dann geht das Licht an, kommt der Garagist ab und sagt, Graubünden 381, haben wir das Problem, sind wir weit weg von dir heim. Ich sage, jawohl. Nimmt mich in die Garage rein, macht Motorhauben auf, schaut an, sagt sie, das Teil, das sie da brauchen, das ist kaputt, das kommt nicht vor Mittwoch, das muss ich bestellen. Ja, was machst du? In der Garage bin ich über 20 Minuten mit der Faust im Sack auf und ab gelaufen und habe gesagt, Jesus, und ich lobe dich und ich preise dich, was das hergibt. Ich verstehe die Situation nicht mehr, aber ich lobe dich und ich preise dich. Nach 20 Minuten sagt der andere, ich kriege das her, ich habe gelernt basteln, es funktioniert, der Motor läuft, Halleluja. Ich gehe zu ihm und sage, schauen Sie, Sie haben mir geholfen, ich helfe Ihnen. Ich bin früher Sportfahrer gewesen, eine Leichtathletik-Weltmeisterschaft, da habe ich verschiedene Teams betreut, da habe ich so eine Sportlerbibel. In dieser Sportlerbibel sind verschiedene Zeugnisse von Spitzensportlern, die zu Jesus gefunden haben, und so eine will ich ihnen schenken. Und dann sagt der Mann, ist das nicht interessant? Letzte Woche hat meine Lebenspartnerin in Schaffhausen auf der Straße von jemandem eine Bibel bekommen. Und anstatt am Abend neben mir im Bett mit mir plaudern, schwätzt sie ständig, liest sie ständig in dieser Bibel und redet von dem Gott. Und jetzt schenken sie mir eine Bibel. Ich habe den Eindruck, als möchte irgendjemand mir irgendetwas sagen. Ich habe gesagt, dann können Sie aber Gift drauf nehmen. Jetzt habe ich einen Grund gehabt, um weiterzufahren. Und loben und preisen. Halleluja, ich fahre mit erhobenen Händen, mit einer Hand. Fahre ich hinein auf Singen. Es ist dunkel, nur die Laternen haben geschonen. Da sehe ich aus meinem rechten Augenwinkel, wie eine junge Frau Highspeed auf die Straße springen kommt. Und ich denke, die wird verfolgt. Die fahren ein bisschen langsamer. Ah, die halten aber nicht an. Die laufen mir voll vor das Auto her. Und ich muss einen Vollstopp machen. Es quietscht und sie klatscht mit ihren beiden Händen mir so auf die Motorhaube. Und ich denke, die hat einen Vogel. Ich hätte die fast überfahren. Dann kommt sie zur Autotür, macht die Autotür auf und sagt, können Sie mich bitte mitnehmen? Jetzt habe ich gewusst, jeden Vogel. Dann sagt sie, ich hätte sie beinahe überfahren, machen Sie das immer so? Nein, ich habe den Bus verpasst. Also steigen sie ein, ich habe ja immer noch 20 Minuten bis zur Predigt. Ich meine, okay, jetzt hockt sie im Auto, das musst du aber vorstellen. Ich mache das, was Gott von mir will. Ich bin ein Diener. Ich mache das, was sein Wort von mir will. Ich bin seit Stunden mich am Freuen. Ich bin seit Stunden am Beten. Ich bin seit Stunden am Danken. Wenn du das machst, dann fährt der Geist Gottes plötzlich an von fliessen. Dann fährt der Geist Gottes an von helfen, dass du besser im Geist schmeckst. Du siehst besser im Geist und du hörst besser im Geist. Und plötzlich sind Personen vor dir wie ein offener Schrank. Sachen, die niemand sollte wissen, du siehst es. Sachen, die niemand weiss, du siehst es, weil es Gott dir offenbart. Und dann sage ich der Person nebendran, sage ich, hören Sie, ich weiß nicht, was Ihre Geschichte ist. Ich kenne Sie auch nicht. Aber Jesus sagt Ihnen etwas. Sie müssen sich nicht schämen. Sie dürfen jederzeit zu ihm zurückkommen. Er liebt Sie nach wie vor. Und dann fährt ihr an von heulen. Dann weint ihr während 10 Minuten in dem Auto drin. Und irgendwann sagt sie, wissen Sie, als ich 7 oder 8 bin, habe ich Jesus über alles geliebt. Als ich 7 oder 8 war, das war das kostbarste von meinem Leben. Und dann habe ich falsche Freunde bekommen und angefangen, Drogen zu konsumieren. Immer härtere Drogen, auch von Alkohol nehmen. Und damit ich mir die harten Drogen besorgen kann, bin ich auf den Strich gegangen. Ich arbeite als Prostituierte. Und was ist? Ich bin AIDS-krank. Und all die Jahre habe ich zu dem Jesus zurückkommen. All die Jahre. Und ich habe mich geschämt all die Jahre. Ich habe gewusst oder gedacht, er liebt mich nicht mehr. Und ich bin mir völlig nicht mehr würdig gewesen. Und jetzt sagen sie mir, ich muss mich nicht schämen. Ich darf zurückkommen. Er liebt mich nach wie vor. Dass sie dort im Auto ihr das Leben Jesus nochmal anvertraut. Ein Jahr später ist die Diana gestorben. Aber woher ist sie gegangen? In die Arme vom Daddy, dort, wo wir mal alle sein werden. Jetzt so ein simpel, einfacher Christ wie ich, macht einfach mal ausnahmsweise, was in der Bibel steht. Und Gott steht zu seinem Wort. Wie Rebekka am Eliezer dient hat, habe ich am Wort Gottes dient. Und der Vater hat einen Befehl gegeben. Und das Wort ist in Kraft gekommen. Und der Heilige Geist hat die Frau gepflückt und hat sie mir direkt vor das Auto hergestellt. Und nachher gibt sie das Leben Jesus. Also wenn das Gott mit mir machen kann, dann kann es mit dir sowieso. Aber sind wir bereit, wieder Diener vom Herz werden? Sind wir bereit, auch im Westen, nicht immer nur sagen, dien du mir, hilf du mir, mach du dies, mach du das. Gott ist kein Laufbursche, er ist kein Magd, er ist kein Knecht. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir wirklich sagen, Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung. Hilf mir und zeig mir, kann ich dir dienen. Dann machst du einen kleinen Schritt vom Gehorsam und der Herr macht den Rest. Lass uns doch kurz aufstehen zum Gebet und dann schließen wir. Wenn jemand nachher noch Gebet möchte, ich glaube, hinten dran, rechts oder links, ist das Ministry-Team, das für euch beten wird. Nehmt doch das in Anspruch. Ich bin dermaßen von gesegnet, also ich bin übergesegnet, weil ich über Jahre immer wieder meinen Kopf hergekippt habe. Egal, was es hat, da ist ein Segnungsteil, bin ich der Erste, der dort war und hat seinen Kopf hergekippt. Und heute bin ich übergesegnet. Das ist ein Grund, man muss nehmen, was es gegeben gibt. Hinten dran hat es auch so Reports, die könnt ihr gratis nehmen, ein paar Bücher, so ausgewählte, die könnt ihr posten. So also Bibeltücher, die wir in Mosul, ehemals Ninive, reingeschmuggelt haben. Und wo dort, wo der IS gewirkt hat, hat man im Untergrund Kirche gebaut, indem man die Bibeltücher den Analphabeten biblische Geschichten erklärt hat. Kann man hinnehmen als Gebetshilfe. Es hat auch dort so eine Liste, wo man sich eintragen kann, wenn jemand sagt, ich will die Gebetsinformation oder den Report zugeschickt bekommen, was Gott weltweit tut. Schreibt doch einfach ein oder nehmt es einfach mit. Lasst euch ermutigen. Gott ist ein Ermutiger, er ist ein Helfer und ein Ermutiger und er will dich ermutigen. Schließen wir die Augen, tun wir die Herzen auf. Sagen, Vater im Himmel, wir erkennen, du bist wirklich ein wahrhaftiger, guter und ein liebender Vater. Du ziehst Menschen mit Banden vor Liebe zu dir. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast und danke Jesus, dass du wirklich auch gekommen bist. Du bist ja nicht schade gewesen, in die Welt hineinzukommen, die dir gehört und trotzdem bist abgelehnt worden. Und nachher, wo du gegangen bist, zur Vater rechten Seite, hast du gesagt, ich lohne euch nicht allein. Hey Leute, ich lohne euch nicht allein. Ich schicke euch meinen Geist, ich schicke euch den Heiligen Geist, der Tröster, der Parakletos, der Helfer, der Ermutiger, der Lehrer und der Ermahner. Und ich danke dir, Heiliger Geist, bist du dermaßen eine fantastische Persönlichkeit. Hast du in uns Wohnung genommen und ich bitte dich für mich und für uns alle, dass du mehr und mehr Raum in uns nimmst und dass du unsere Ohren dermaßen spitz ist, dass wir dein Flüstern hören und dass wir dann ein Herz vom Gehorsam haben und dieses Promille tönt, damit du deine 999 durch hast, um den Vater, um Jesus, um dich selber, Geist Gottes, zu verherrlichen. Vater, ich bitte dich, wenn jemand heute Morgen da ist, der dich nicht kennt, dass du jetzt intensiv aufs Herz, an die Türe vom Herz von dieser Person klopfst und sagst, tu mir dein Herz doch endlich auf. Ich will zu dir reinkommen. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will Abend mal mit dir feiern. Ich will, dass du mein Sohn wirst. Ich will, dass du meine Tochter wirst. Ich will dich brauchen. Ich will dich brauchen als ein Werkzeug in meiner Hand. Ich will dich brauchen, dass du mich verherrlichen darfst. Der lebendige, dreimal heilige Gott. Ich will deinem Leben Sinn geben. Und wenn du zu diesen Leuten gehörst, dann komm doch einfach nachher auf mich zu, dass wir ein einfaches, simples Gebet sprechen und du dein Leben darfst dem Gott von der Wunder, dem Gott von der Abenteuer, dem Gott, der dich liebt, anvertrauen darfst. In Jesu Namen. Amen.